ganz herzlichen guten Morgen. Wir haben einen guten Gott. Wir haben ja ein sehr interessantes Thema, das angekündigt wurde. Gott lässt mein Leben gelingen. Und als ich das Thema so las bezüglich der Vorbereitung, dachte ich, das ist ein sehr gefährliches Thema. Gott lässt dein Leben gelingen. Man hat nämlich die Möglichkeit, einen theoretisch-theologischen Fachvortrag zu halten. Das ist eine Variante. Und dann gehen wir mit so einem Kopf nach Hause. Oder wir hören eine Predigt, die für den Alltag ist und am Montag funktioniert. Und so habe ich mich fürs Zweite entschieden. Also es gibt keinen Fachvortrag heute, sondern wir möchten mal diesem Gedanken nachgehen, Gott lässt mein Leben gelingen. Und ich habe mich gefragt, welche Komponenten brauche ich denn, damit das geschehen kann, also damit es praktisch wird. Und ich glaube, zuerst brauchen wir Wort Gottes, Verheißung Gottes, damit mein Leben gelingen kann. Das ist die eine Seite, das Wort Gottes haben wir. Die andere Seite ist Kommunikation. Und Kommunikation bringe ich zusammen mit Gebet. Das heißt, wenn mein Leben gelingen soll, brauche ich diese zwei Ebenen. Und Gott möchte, dass mein Leben gelingt. Wenn ich da hineinschaue in die Bibel, sehe ich manche Situation von Leuten dort im Alten und Neuen Testament, wo du denkst, mein lieber Mann, die sind schon durchs Chaos gegangen. Und trotzdem ist ihr Leben gelungen. Wie kann mein Leben gelingen? Indem ich auf das Wort Gottes achte, auf die Verheißung Gottes achte, sie entdecke und in der Kommunikation mit Gott, also auf dem Wege des Gebets, empfangen kann für mein Leben, täglich neu, immer wieder frisch. Wäre das eine gute Idee? So, das ist die eine Seite, die möchte ich mit uns anschauen, Wort Gottes und Gebet. Und was dort mir aufgefallen ist, ist Folgendes. Und ich denke, euch ist das auch schon aufgefallen. Wer hat schon mal zu Gott gebetet und gefleht? Und nichts ist gekommen. Hallo? Ja, wir sind fromm. Bei uns ist es immer gekommen. Aber was passiert, wenn sich Antwort verzieht? Was passiert mit meinem Herzen, mit meinem Denken, mit meinem Glauben, wenn die Antwort nicht gleich kommt, sondern einfach eine Zeitspanne da ist, die ich vielleicht selber nicht verstehen kann? All diese Gedanken möchte ich in dieser Botschaft heute Morgen zusammenfassen. Gott möchte, dass dein Leben gelingt, aber du brauchst die Verheißung und das Wort Gottes und du brauchst Kommunikation mit deinem Gott. Wir schlagen mal die Bibel auf und wir werden einiges Wort Gottes heute Morgen lesen. Und zwar zunächst einmal Matthäus 22, Vers 2. Und von dort an einige Verse. Da gibt Jesus, er erzählt eine interessante Geschichte. Mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem König. Also er benutzt ein Bild. Mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem König, der seinem Sohn die Hochzeit bereitet. Wenn du ein König bist und du hast nur einen Sohn, der heiratet, dann ist dieser Tag ein besonderer Tag. Stimmt das? Also du musst jetzt mal davon ausgehen, König, also nicht einfacher Bürger, auch nicht Bundespräsident, sondern König. Du bist ein König und du hast einen Sohn und du richtest eine Hochzeit aus für ihn. Dann wirst du ein Fest geben und ich glaube, dieses Fest wird gigantisch sein, oder? Gigantisch. Auf der Tafel wirst du Dinge finden, die du nicht auf jeder Tafel findest. Sie wird einfach gefüllt sein. Sie wird gigantisch gefüllt sein. Weil du bist ja König, oder? Du bist König. Das muss das Größte, es muss das Beste, es muss das gigantischste Fest sein im Land. damit es dem König würdig ist. Wir lesen Vers 3. Und er sandte seine Knechte aus. Also der König hat alles gerichtet, gigantisch. Und er sandte seine Knechte aus, um die Eingeladenen zur Hochzeit zu rufen. Und sie wollten nicht kommen. Mein, das müsste mir mal passieren. Ich meine, wenn die Queen da, Elisabeth, in England mich einladen würde zu ihrem Geburtstag, ja meine Güte, da bin ich doch dabei, oder? Nicht? Aber hier war das nicht so. Und er sandte seine Knechte aus, um die Eingeladenen zur Hochzeit zu rufen. Und sie wollten nicht kommen. Wiederum, also ein zweites Mal, sandte er andere Knechte aus und sprach, sagt den Eingeladenen, siehe, mein Mahl habe ich bereitet. Meine Ochsen und meine Mastvieh sind geschlachtet und alles ist bereit. Kommt zur Hochzeit. Alles ist bereit. Also gab es wirklich alles. Und der König sagt, alles ist bereit. Alles, was das Herz erfreut, wird es auf dieser Tafel geben. Merkt ihr diesen kleinen Satz? Alles ist bereit. Oder wir sagen das mal zusammen, dann geht das besser rein. Alles ist bereit. Wir lesen Vers 5. Sie aber, also die Eingeladenen, kümmerten sich nicht darum und gingen weg. Der eine auf seinen Acker, der andere an seinen Handel. Dann sagte er zu seinen Knechten, die Hochzeit ist zwar bereitet, aber die Eingeladenen waren nicht würdig. So geht nun hin auf die Kreuzwege der Landstraßen und so viele immer ihr finden werdet, ladet zur Hochzeit ein. Und jene Knechte gingen aus auf die Landstraße und brachten alle zusammen, die sie fanden. Und jetzt pass auf, was da kommt. Böse wie gute. Also da war nicht eine heilige Sezierung und ein heiliges Aussuchen von nur Heiligen oder so, sondern hier steht einfach böse wie gute. Und der Hochzeitssaal wurde voll von Gästen. Einmal bis hierhin Gottes Wort. Eine spannende Geschichte, oder? Unglaublich spannend. Also die Herolde des Königs gehen raus und rufen, kommt alle zum Hochzeitsfest. Ihr könnt alle kommen, so wie ihr seid. Ihr könnt gute sein, ihr könnt böse sein, spielt gar keine Rolle. Ihr könnt alle kommen. Und sie kamen. Es kamen die Bauern, es kamen die Landstreicher, es kamen die ehrbaren Bürger, die schon immer einmal wissen wollten, wie es beim König zu Hause aussieht. Alle kamen. An der Tür bekamen sie alle ein Hochzeitskleid. Also sie kamen nicht irgendwie rein, sondern sie bekamen alle ein Hochzeitskleid. Und so kommen sie nun in diese gläsernen Spiegelsäle. Ich meine, das ist ja gigantisch bei so einem König, wie das alles hergerichtet ist mit Gold und Silber und weiß ich was alles. Also ein bisschen anders wie bei uns zu Hause. Die kommen dort rein, alle kamen dort rein, gute und böse. Um das Bild gleich einmal ein bisschen aufzuzeigen, um die geistliche Dimension hier zu entdecken, folgendes. Der König, von dem hier die Rede ist, dieser König ist Gott. Okay, haben wir es? Der Sohn, von dem hier die Rede ist, das ist Jesus. Haben wir es auch? Okay, und der Bankettsaal und das Bankett, und da möchte ich dieses Bild einmal so benutzen, dieses Bankett sind die Verheißungen Gottes. Der Tisch ist voll von Verheißungen von Gott. Hast du dieses Bild? Okay, dann gehen wir mal weiter. Und das wird richtig spannend. Verheißungen Gottes, die für dich angerichtet wurden, die warten darauf, dass du heute Morgen zulangst. Amen. Dann wird's praktisch. Dann kommt Gelingen des Lebens. Wenn ich zulange, wenn ich nehme, was Gott mir verheißen hat, was Gott mir durch sein Wort zeigt, sein Wort selbst schon, ist ein Wort der Kraft. Zuerst musst du also den Ruf hören, Komm zum König, da gibt es etwas umsonst. Hast du den Ruf gehört? Ich glaube ja, sonst wärst du heute Morgen nicht hier. Okay, alles klar. Sie haben nun ein Hochzeitskleid an. Sie sind sauber und dürfen sich nun am Tisch bedienen. Sie dürfen, und hör zu, auch du, sie dürfen alles nehmen. Sie dürfen alles nehmen, was auf diesem Tisch liegt. So bietet Gott dir auch heute Morgen seine Verheißungen an. Du darfst alles nehmen. Ja. Amen. Du darfst alles nehmen, absolut alles. Wir denken manchmal, dass wir Jesus, unsere Erlösung, unsere Erhörung aus der Hand jammern müssen. Bitte Gott hier, bitte Gott da, bitte Gott dies, bitte Gott jenes. Das ist falsch. Warum? Das ist so, als wenn du vor dem Tisch stehst und zum Diener sagst, gib mir, bitte gib mir. Und der Diener sagt, hey, das gehört dir, nimm doch. Okay? Was auf dem Tisch liegt, sind deine Gebetserhörungen, Kommunikation. Was heute auf dem Tisch liegt, sind deine Gebetserhörungen. Ob du nun gut bist oder böse, das ist zuerst einmal gar nicht wichtig. Auch die Bösen bekommen Gebetserhörung von ihm. Hast du das auch schon gewusst? Ich war in Afrika immer wieder total erstaunt, wenn ich auf diesen Crusades war von Reinhard Bonke und so weiter. Und die Menschen kamen und meistens wurden sie zuerst geheilt, bevor sie sich bekehrt haben. Ich habe manchmal gedacht, Gott, wie geht das? Aber Gott geht schon interessante Wege, stimmt das? Normalerweise denken wir, dass Gott nur auf bestimmte Heiligkeit anspricht. Je heiliger und vollkommener du bist, je näher kommt er dir. Da ist natürlich was dran, aber gleichzeitig fühlt sich Gott auch angezogen vom Chaos. Amen. Er fühlt sich angezogen vom Chaos in deinem Leben, vom Chaos dieser Welt. Und da wollen wir noch ein bisschen näher drauf kommen. Nämlich er möchte dieses Chaos ändern. Halleluja. Damit ein Leben gelingt. 2. Petrus 1, Vers 3. Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat. Die Betonung liegt auf geschenkt hat. Da ist ein Bankett im Himmel, wo du zugreifen musst. Und das Zugreifen ist nichts anderes als Gebet. Greif zu. Greif zu. Nimm, was dir zugesagt ist. Das, was du brauchst, ist dir bereits geschenkt. Können wir da Halleluja sagen? Schon bereits geschenkt. In 1. Korinther 2, Vers 12 steht, wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir alle Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Was für ein Satz, damit wir alle Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Wenn du in diesem Wort nicht lesen tust, wirst du nicht kennenlernen, was dir geschenkt ist. Amen. Das ist der Knackpunkt. Das, was du kennst, kannst du auch nehmen. Stimmt's? Das ist der Punkt. Wow. Der Heilige Geist wird dir geben, damit du erkennst, was dir von Gott geschenkt ist. Mit anderen Worten, der Heilige Geist ist dazu da, dass er dir erklärt, was auf dem Banketttisch liegt. Und jetzt wird's spannend. Denn der Heilige Geist steht am Banketttisch des Himmels, wo du zugreifen darfst. Und er erklärt dir das Wort. Amen. Halleluja. Weißt du, das kann dann folgendermaßen aussehen. Du stehst also an der Tafel und denkst, was ist das denn da drüben? Das kenne ich gar nicht. Und der Heilige Geist, der Diener, der daneben steht, sagt, oh, das ist Heilung. Und was ist das da? Das ist die Kraft, Vermögen zu schaffen. Oh, wow, gewaltig. Und das ist alles für mich? Ja, das ist für dich. Und was ist das da? Das ist die Gunst. Gunst und Beliebtheit bei Gott und bei den Menschen. Da könnte ich ein bisschen mehr brauchen, sagst du dann. Na dann, greif zu, sagt der Heilige Geist, greif zu. Haben wir dieses Bild? Das ist ein gewaltig schönes Bild. Überleg mal, was hier geschieht. Gott richtet dir einen Tisch mit Speisen und der Heilige Geist erklärt dir, was auf diesem Tisch alles zu haben ist. Und du bist so ein privilegiertes Kind Gottes, dass du von dem gesamten Tisch nehmen kannst, was du brauchst. Ja. Das könnte noch ein bisschen mehr jubeln. Überleg einmal. Das ist so gewaltig. Worauf will ich raus? Wir müssen unsere Haltung des Mangels ändern und eine Haltung des Reichtums des Himmels annehmen. Denn Gott ist reich für alle. Die Banketttafel studierst du, indem du das Wort Gottes liest. Und der Heilige Geist hilft dir dann und zeigt dir, welche Verheißung du jetzt brauchst. Du liest Gottes Wort und nichts spricht dich an. Wem ist das schon mal so gegangen? Du liest und spricht dich nicht an. Aber plötzlich taucht ein Vers auf, der spricht dich an und du denkst, wow, ist das gut. Gott erhört Gebet. Kolosser 1, Vers 27, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in dir, da soll sich die Herrlichkeit freisetzen. Herrlichkeit bedeutet natürlich auch Gebetserhörung. Kolosser 2, Vers 9, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Also, wenn Christus in dir ist und die ganze Fülle der Gottheit in ihm lebt, dann heißt das, dass die ganze Fülle Gottes leibhaftig in dir lebt. Verstanden? Ist nicht schwer, oder? Wenn die Fülle Gottes in Jesus lebt und dieser Jesus in dir lebt, dann ist die Fülle Gottes in dir. Nicht der Mangel, sondern die Fülle Gottes ist in dir. Kolosser 2, Vers 10. Und ihr seid in ihm. Und ihr seid in ihm, hör gut zu, und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Wow. Das heißt, du stehst vor einer gedeckten Tafel. Und in Johannes 1, Vers 16 heißt es, denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Hast du? Freust du dich darüber? Jubelst du darüber? Das heißt, Gott wartet darauf, dass du betest, damit er dir dein Gebet erhören kann. 1. Johannes 5, Vers 14. Und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört. Ich lese es noch einmal. Und dies ist die Zuversicht, die wir haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Sein Wort, das, was auf dem Bankett liegt, ist sein Wille. Halleluja. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben. So wissen wir, dass wir das Erbetene haben, dass wir von ihm erbeten haben. Halleluja. Ja, gib mal dem Herrn ein Dankeschön. Gewaltig. Du sagst, ja, aber ich hab's doch noch gar nicht. Doch, du hast es bereits. Es ist nur noch unterwegs. Und das ist die Spannung, die wir haben. Diese Spannung im Leben. Gott schickt einen Engel los mit deiner Erhörung. Aber es geht da nicht so oft wie bei McDonald's. So zack, zack, zack. Manchmal braucht es Zeit. Warum auch immer, das wollen wir noch anschauen. Du solltest, wenn du betest, eine Verheißung Gottes haben, die du dem Herrn sagen kannst: Gott, du hast mir verheißen. Amen. Du hast mir zugesagt. Dein Wort sagt es mir so. Hier steht es geschrieben. Das ist für mich. Wenn du keine hast, musst du so lange beten, bis du innerlichen Frieden hast. Und dann musst du dranbleiben, bis du innerlich zum Frieden durchdringst. Haben wir dieses Bild von der Tafel verstanden? Okay, dann nehmen wir ein zweites Bild. Und zwar das Bild vom Feigenbaum. Schlagen wir mal auf Matthäus 21. Also das erste Bild behaltet ihr im Kopf, okay? Jetzt kommt's zum zweiten. Matthäus 21, Vers 18, 19. Des Morgens früh aber, als er in die Stadt zurückkehrte, hungerte ihn. Und als er einen Feigenbaum an dem Weg sah, ging er auf ihn zu und fand nichts an ihm als nur Blätter. Und er spricht zu ihm: Nie mehr komme Frucht von dir in Ewigkeit. Und sogleich verdorrte der Feigenbaum. Wenn wir lesen "und sogleich", dann denken wir, Jesus sagte das und im nächsten Moment war er verdorrt. Stimmt's? So denken wir. Vers 20. Und als die Jünger es sahen, verwunderten sie sich und sprachen: Wie ist der Feigenbaum sogleich verdorrt? Das klingt so, als wenn es sofort passiert ist. Was wirklich geschehen ist, entdecken wir im Markus-Evangelium. Das müssen wir zusammennehmen. Und jetzt schlagen wir mal auf Markus Kapitel 11. Und dort Vers 12 und folgende Verse. Und als sie am folgenden Tag von Bethanien weggegangen war, hungerte ihn. Und er sah von Weitem einen Feigenbaum, der Blätter hatte, und er ging hin, ob er wohl etwas an ihm fände. Und als er zu ihm kam, fand er nichts als Blätter, denn es war nicht die Zeit der Feigen. Und er begann und sprach zu ihm: Nie mehr in Ewigkeit soll jemand Frucht von dir essen. Und seine Jünger hörten das. Und jetzt, also an diesem Punkt, geht Jesus weiter. Er geht nach Jerusalem, er predigt dort und vieles mehr. Und dann lesen wir Vers 19. Und wenn es Abend wurde, ging er zur Stadt hinaus. Es heißt hier nicht, als es Abend wurde, sondern wenn es Abend wurde. Das heißt, es war nicht an einem Tag, sondern da waren mehrere Tage dazwischen. Okay, haben wir das? Es waren mehrere Tage dazwischen. Es vergehen also mehrere Tage. Und dann lesen wir Vers 20. Und als sie frühmorgens vorbeigingen, sahen sie den Feigenbaum verdorrt von der Wurzel an. Und Petrus erinnerte sich: An den vorhergehenden Tagen sind sie an dem Baum vorbeigegangen und der ist ihnen überhaupt nicht aufgefallen. Vers 21. Und Petrus erinnert sich und spricht zu ihm: Rabbi, sieh, der Feigenbaum, den du verflucht hast, er ist verdorrt. Und jetzt pass gut auf. Dieses sogleich in Matthäus ist bei Markus mehrere Tage. Was lesen wir in der Bibel? 1000 Jahre sind bei Gott wie ein Tag. Ist interessant, oder? Aber das halten wir mal fest. Bei Gott ist ein sogleich auch mehrere Tage. Es hat mehrere Tage gedauert, bis das eintraf, was Jesus gesagt hat. Und dann erklärte Jesus, warum es eigentlich ging. Er sagt in Vers 22, und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Habt Glauben an Gott. Eigentlich heißt es, habt Glauben Gottes. Wenn Gott seinen Glauben freisetzt, benutzt er dazu Worte. Wenn wir die Bibel aufschlagen, was benutzte er zur Schöpfung dieser Welt? Worte. Und er sprach. Halleluja. Gewaltig. Und ich möchte es mal so sagen heute Morgen. Du musst zu deinem Berg sprechen. Macht ihr mit? Sprechen. Du musst zu deinem Baum sprechen, zu deinem Arbeitsplatz, zur Krankheit, zur Not, zu den Dingen, die dich plagen. Nimm die Verheißung Gottes und fang einmal an, Verheißung Gottes über deine Notlage, über dein Chaos zu sprechen. Amen. Zu sprechen. Das setzt Glauben frei. Sprüche 18, Vers 21. Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge, in der Stimme Worte. Und wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Du wirst haben, was du sprichst. Denn in deinen Worten manifestiert sich dein Glaube. Und jetzt überlege einmal, wenn du ständig Zweifel sprichst, was manifestiert sich? Es manifestiert sich genau das, was du in den Zweifeln glaubst. Stimmt's? Genau das. Und das ist problematisch. Denn in deinen Worten manifestiert sich dein Glaube oder dein Unglaube, dein Sieg oder deine Niederlage. Gehen wir mal zurück zu Markus. Kapitel 11, jetzt Vers 23. Wahrlich, ich sage euch, sagt Jesus, wer zu diesem Berge sagen wird, heb dich empor und wirf dich ins Meer und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, das geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Sag mal Amen. Und dann Vers 24. Darum sage ich euch, alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt. Hier steht nicht werdet, sondern habt. Und dann kommt hinten der Satz, und dann wird es euch werden. Also das ist jetzt nicht meine zusammengesetzte Wortwahl, das sind einfach Worte aus dem Wort Gottes. Kannst du sie glauben? Hast und werden. Das heißt, die Erhörung löst sich von Gottes Thron, wenn du betest, und sie ist unterwegs zu dir. Halleluja. Halleluja. Das glaube ich für mich. Sie ist unterwegs zu mir. Warum ist das nun so, dass so viele ihre Erhörung nicht in Empfang nehmen? Weil sie, während die Erhöhung unterwegs ist, aufhören zu glauben. Jetzt haben wir gebetet und es hat sich nichts getan. So einen Satz schon mal gehört? Oder vielleicht sogar selber gesagt? Ich kenne diesen Satz. Bleibst du im Glauben? Auch wenn es Zeit braucht? Bleibst du im Frieden, auch wenn es noch nicht sichtbar ist? Ich möchte dich ermutigen. Bleib im Glauben. Bleib im Frieden. Auch wenn es noch nicht sichtbar ist. Amen. Gott möchte dein Leben gelingen lassen. Amen. Gelingen lassen. Wir wollen heute Morgen Zuversicht in unsere Herzen pflanzen. Machst du mit? Pflanz mal rein. Es gibt einen Widerstand in der geistlichen Welt, der oftmals auch eine Zeitverzögerung ausmacht. Wo immer das herkommen mag in der speziellen Situation. Aber wir haben auch ein biblisches Beispiel. In Daniel 9 lesen wir, Daniel hat gebetet, er hat in der Bibel studiert, er hat im Buch Jeremia gelesen, dass die babylonische Gefangenschaft 70 Jahre dauern soll. Nach 70 Jahren lässt sich Gott wieder erbitten für sein Volk und sie dürfen zurückkehren. Das hat er gelesen. Er bittet nun, weil er erkannt hat, die Zeit ist jetzt. Deswegen betet er. Gott, die Zeit ist jetzt, du hast das verheißen, jetzt. Hätte er 3 Jahre früher gebetet, hätte Gott nicht erhört, weil er hat gesagt, 70 Jahre. Ist das klar? Okay. Also, aber jetzt hat Daniel eine Verheißung. Er hat eine Verheißung in der Hand. Und die hat er bei Jeremia gelesen. Da steht, 70 Jahre soll es dauern, dann dürfen sie zurück. Dafür betete er jetzt, weil sie sich im Natürlichen nichts tat. Also er sah im Natürlichen nichts. Er hatte aber die Fakten auf der Hand. Und jetzt stand er vor Gott. Gott, du hast das gesagt. Du hast diese Verheißung gegeben. Amen. Hast du auch Verheißungen in deiner Hand, wenn du vor deinem Gott stehst und sagst, Gott, du hast diese Verheißung gegeben? So stand er vor Gott. Er bekennt seine Sünden und die Sünden seines Volkes. 19 Verse lang. Daniel 9, 1 bis 19. 19 Verse lang. Und dann kommt Vers 20. Während ich noch redete und betete und meine Sünden und die Sünden meines Volkes Israel bekannte und mein Flehen für den heiligen Berg meines Gottes vor dem Herrn, meinem Gott, hinlegte. Und während ich noch redete im Gebet, da zur Zeit des Abendopfers rührte mich der Mann Gabriel an, den ich am Anfang in der Vision gesehen hatte, als ich ganz ermattet war. Und er wusste Bescheid, redete mit mir und sagte, Daniel, jetzt bin ich ausgegangen, um dich Verständnis zu lehren. Am Anfang deines Flehens, und das ist der Schlüsselsatz, am Anfang deines Flehens ist ein Wort ergangen und ich bin gekommen, um es dir mitzuteilen. Was heißt das? Am Anfang seines Flehens hat Gott schon gehört. Amen. Spannend, oder? Spannend. So gewaltig spannend. Wie lange hat die Erhörung gedauert? 19 Verse. Wie schnell kannst du 19 Verse lesen? 3 Minuten. Ich würde sagen, das ist Turbo-Erhörung von Gott. Hey, Amen. Turbo-Erhörung. Daniel 10, Vers 2. In jenen Tagen trauerte ich Daniel 3 volle Wochen. 3 Wochen, 21 Tage. Köstliche Speise aß ich nicht und weder Fleisch noch Wein kamen in meinen Mund und ich salbte mich nicht, bis 3 volle Wochen um waren. Er hatte 3 Wochen gebetet und hatte immer noch keinen Frieden, keine Erhörung. Vers 4. Und am 24. Tag des ersten Monats, da war ich am Ufer des großen Stromes und ich erhob meine Augen und sah und siehe, da war ein Mann in Leinen gekleidet und seine Hüften waren umgürtet mit Gold von Ufas. Und er sprach zu mir, Vers 12, fürchte dich nicht, Daniel, denn vom ersten Tag an, als du dein Herz darauf gerichtet hast, Verständnis zu erlangen und dich von deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden. Halleluja. Sag doch mal Amen. Halleluja. Warum hat es 3 Wochen gedauert? Vers 13. Und dann kommt die Auflösung. Aber der Fürst des Königreichs Persien stand mir 21 Tage entgegen. Das ist ein Dämonenfürst. Und siehe, Michael, einer der ersten Fürsten, kam, um mir zu helfen. Und ich wurde dort entbehrlich bei dem König von Persien. Der Kampf war noch nicht einmal zu Ende. Er wurde nur entbehrlich. Wir ahnen nicht, was in der geistlichen Welt abgeht. Paulus erwidert es in Epheser 6, Vers 12. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Es gibt also eine geballte Macht der Finsternis, die nicht möchte, dass dein Gebet erhört wird. Die nicht möchte, dass du wächst. Die nicht möchte, dass dein Leben gelingt. Aber hier ist ein Gott, der möchte, dass dein Leben gelingt. Und er möchte dir helfen, durch sein Wort im Glauben festzustehen. Er möchte dir helfen, durch sein Wort Versuchung zu widerstehen. Er möchte dir helfen, durch sein Wort richtige Schritte einzuleiten in deinem Leben, damit Segen fließen kann und der Fluch gebannt ist. Amen. Das möchte Gott. Könnt ihr noch? Noch ein bisschen. Ich bin gleich fertig. Schau. Es gibt also eine geballte Macht der Finsternis. Und da müssen wir dranbleiben im Gebet, indem du dankst, obwohl du noch nichts siehst. Es ist unterwegs. Amen. 1. Mose 1, Vers 1. Und hier möchte ich mit einem letzten Bild diese Botschaft abschließen. Wir haben dieses große Bild vom Bankett gehabt. Hast du es noch? Diesen schönen Tisch, von dem du nehmen darfst. Jetzt nimmst du davon und es gibt eine Zeitverzögerung. Das haben wir auch ganz kurz angeschaut. Aber wir wollen uns von einer Zeitverzögerung nicht hinters Licht führen lassen. Wir wollen dranbleiben. Amen. Und jetzt kommt ein drittes Bild zum Abschluss. 1. Mose 1, Vers 1. Ich finde das so schön, was jetzt kommt. Also ich finde das gigantisch, was jetzt kommt. Willst du es hören? Ich finde das gigantisch. Vers 1. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst. Sie war leer. Und Finsternis war über der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte. Eine andere Übersetzung sagte, brütete. Der Geist Gottes schwebte über dem Wasser, über dem Tohuwabohu, über dem Chaos, über dem Durcheinander. Der Heilige Geist brütet über dem Chaos. Kannst du dir dieses Bild vorstellen? Über dem Chaos. Wir meinen immer, Heiligkeit zieht Gott an, was auch stimmt. Aber Finsternis und Chaos zieht ihn auch an. Weil das Licht stärker ist als die Finsternis. Halleluja. Oh, was für eine Botschaft. Wenn du im Chaos steckst, auch Gläubige können im Chaos stecken. Stimmt das? Ganz gewaltig. Wenn du im Chaos steckst, ziehst du Gott an. Ah, lass das mal auf deiner Zunge zergehen. Da ziehst du Gott an. Er ist nicht ferne von dir. Er brütet über deinem Leben. Ziehst du Gott an. Der Geist Gottes brütet bereits auf dir. Er zieht sich nicht zurück, wenn du im Chaos steckst. Er kommt und setzt sich darauf und er brütet. Er brütet über deinem Herzen. Du brauchst Rettung, sagt er dir. Und dann, wenn du dann sagst, ja Gott, komm in mein Leben, dann sagt Gott, es werde Licht. Das war eine Bekehrung. Haben wir es verstanden? Er brütet über dein Chaos. Er brütet so stark, dass du Sündenerkenntnis bekommst, wenn du Gott nicht kennst. Und diese Sündenerkenntnis überführt dich und du sagst, Gott, gib mir Befreiung, vergib mir meine Schuld. Und dann sagt Gott, es werde Licht. Wow, Mann, jubelt doch mal. Ihr habt das doch auch erlebt, wenn ihr Gott kennengelernt habt. Halleluja. Der Geist Gottes ekelt sich nicht über all die geplagten Menschen durch Sünde und Krankheit. Er sagt super und fängt an zu brüten. Deine Krankheit zieht Gott an. Deine Depression zieht Gott an. Dein Chaos im Herzen zieht Gott an. Im richtigen Moment spricht er zu dir. Er gibt dir ein Wort. Und dann hören wir und dann lesen wir. Und es wurde Abend. Und es wurde morgen ein neuer Tag. Pass auf, es wird noch besser. Könnt ihr noch? Es wird noch besser. Bei den Juden beginnt der Tag um 6 Uhr am Abend. Komisch, gell? Beginnt der Tag um 6 Uhr am Abend und er endet um 6 Uhr am Abend. So ist ein jüdischer Tag. Und so müssen wir auch diese Aussagen verstehen. Und es wurde Abend und es wurde morgen. Ein Tag. Okay? Also noch einmal. Bei den Juden beginnt der Tag um 6 Uhr abends und endet um 6 Uhr abends. Es klingt fast so, als wenn Mose den Abend bis zum Morgen Tag nennen würde. Stimmt's? Ja. Dabei weiß doch jeder, es ist Nacht. verrückt. Wenn du im Winter um 6 aufstehst, ist es noch dunkel, stimmt's? Ist noch dunkel. Aber der Tag ist angebrochen. Und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis die Sonne aufgeht. Auch wenn es noch dunkel und chaotisch ausschaut, der Geist Gottes ist schon da und er brütet und überlegt sich die beste Lösung für dich. Aber es ist immer noch dunkel. Aber der Tag hat schon begonnen. Er hat schon begonnen. Gewaltig. Er hat schon begonnen. Und wenn du dich an ihn wendest und um Hilfe bittest, spricht er, es werde Licht. Aber es ist immer noch dunkel. Was passiert, wenn ein neuer Tag bei den Juden anbricht um 6 Uhr abends? Es wird erst einmal noch dunkler. Genau das passiert. Es wird erst einmal noch dunkler. Richtig dunkel. Es ist eine ganz schwierige Situation. Aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Sonne aufgeht. Halleluja. Komm, wir sagen das mal zusammen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Sonne aufgeht. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Sonne aufgeht, auch bei dir. Auch bei dir. Auch bei dir. Das einzige Wunder in der Apostelgeschichte mit einer Zeitangabe steht in Apostelgeschichte 16, Vers 25. Gewaltig. Um Mitternacht aber, nicht wo die Sonne schien, um Mitternacht aber betete Paulus und Silas und sie lobsangen Gott und die Gefangenen hörten ihnen zu. Um Mitternacht sind die Gefangenen frei geworden. Um Mitternacht. Dort, wo du denkst, es ist am dunkelsten. Dort, wo du denkst, es ist am schwierigsten. Dort, wo du denkst, die Erhörung kommt nie. Dort, wo du denkst und denkst und denkst und denkst. Ich sag dir eins, die Sonne geht auf. Amen. Die Sonne geht auf. Du hast keine Ahnung, wenn deine Erhörung kommt. Es kann übelst aussehen, aber im nächsten Moment handelt der Herr. Lukas 18, Vers 7. Gott aber sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien? Und sollte er es bei ihnen lange hinziehen? Ich sage euch, dass ihr Recht ohne Verzug ausführen wird. Doch wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, einen Glauben finden wie diesen auf der Erde. Mit diesem Wort möchte ich abschließen. Hast du dieses Bild? Nimm's mit. Für dich ist eine gewaltige Tafel gedeckt. Es ist oftmals ein Kampf dazwischen. Aber Gott, der Heilige Geist, brütet über dem Chaos. Haben wir einen guten Gott? Haben wir einen guten Gott? Halleluja. Komm, wir preisen ihn. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Lasst uns zusammen aufstehen. Wir möchten zu Gott kommen. Im Gebet. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für dein Wort. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass wir es mitnehmen. Dass jeder Einzelne es mitnimmt. Herr, ich danke dir, dass du zu mir gesprochen hast. Ich danke dir, Herr, dass du möchtest, dass unser Leben gelingt. Und Herr, du hast uns ein paar praktische Dinge an die Hand gegeben. Verheißungen, die in deinem Wort für uns stehen. Die Tafel ist gedeckt. Kommunikation und Gebet, das Rufen zu dir. Und Herr, dann dieses Wissen eines mächtigen Gottes, der alles in Bewegung setzt, dass uns seine Hilfe erreicht. Und dafür danke ich dir und dafür preise ich dich. Ich rühme dich und ich ehre dich. Du bist ein guter Gott. Du hast alles wunderbar gemacht. Danke, Herr. Und wenn wir jetzt zum Abendmahl kommen, dann möchten wir an das denken, was du für uns getan hast. Herr, was für Verheißungen haben wir doch, was hier aufpoppt beim Abendmahl. Herr, du hast den Feind unseres Lebens besiegt. Du hast ihn entwaffnet und öffentlich bloßgestellt. Herr, du hast Krankheit, die uns plagt, getragen am Kreuz auf Golgatha. Depression, Not, den Fluch, die Dunkelheit. Und du hast den Feind besiegt. Herr, und daran sollen wir denken, immer wenn wir dieses Abendmahl feiern. Ich preise dich dafür. Ich möchte jetzt bitten, dass Thomas kommt und uns im Abendmahl leitet. Gott segne uns.
Wird mein Herz still, denn du, Herr, sahst meine Schuld, nahm sie auf dich.
Ihr dürft noch stehen bleiben, möchte auch die Einsetzungsworte zum Abendmahl vorlesen und dann wollen wir auch zum Tisch des Herrn kommen. Das Folgende hat der Herr selbst gesagt und ich gebe es euch so weiter, wie ich es empfangen habe. In der Nacht, als er verraten wurde, nahm Jesus, der Herr, mal ein Laib Brot und nachdem er Dank gesagt hatte, brach ihn und sprach, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut also zur Erinnerung an mich. Ebenso nahm er nach dem Abendmahl den Weinkelch und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, besiegelt durch mein Blut. Wann immer ihr daraus trinkt, tut es zur Erinnerung an mich. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Mal ein bisschen die Einsetzungsworte Jesu. Ihr dürft gerne Platz nehmen. Und in diesen Versen wird ausgedrückt, was Jesus am Kreuz für uns erworben hat. Das, was Wilfried auch in seiner Predigt gesagt hat, das ist möglich, weil Jesus gestorben ist. Ist auch heute Morgen in unserer Mitte gegenwärtig. Und ich sage das an der Stelle immer so gern, wir feiern nicht den historischen Jesus, sondern den auferstandenen Christus, der zu Rechten Gottes sitzt. Und wir machen hier ein Versprechen, wir erinnern uns, Jesus ist gestorben für uns, er hat unsere Sünden getragen, er ist für unsere Krankheit gestorben, er hat uns erlöst und er hat uns befreit. Und deshalb feiere ich so gerne Abendmahl, weil es deutlich macht. Und dass der Glaube in uns groß wird, dass Gott kann und Gott will. Wenn es, wie wir es auch in der Predigt gehört haben, die Erfüllung noch nicht da ist. Wenn es sich noch verzieht, aber wir wissen, Gott hat unsere Gebete erhört. wenn wir in seinem Wille beten. Und wenn wir das Wort Gottes beten, sind wir in seinem Willen. Und ich bin fest überzeugt, dass Gott heute Morgen Menschen anrührt. Dass die, die in der Gottesferne leben, dass sie ganz neu in der Beziehung mit Jesus leben, weil sein Blut vergossen wurde schon, der einen Bund gemacht hat. Und wir wissen, Gott steht zu seinem Bund. Der ist unauflöslich. Der hat bis in Ewigkeit Bestand. Und ich bin gewiss, dass wenn Menschen heute in unserer Mitte krank sind, dass Gott sie anrühren wird. Das ist meine feste Überzeugung, weil Gott kann und Gott will. Und wenn vielleicht auch schon länger krank bist, hab Mut gefasst durch die Predigt. Wenn es auch noch nicht sichtbar ist, es wird kommen. Es kommt. So wie auch der Herr noch verzogen ist, bis er wiederkommt. Wir glauben, dass er wiederkommt. Und das verkündigen wir und geben Gott ein Versprechen. Herr, wir verkündigen deinen Tod, bis du wiederkommst. Wir verkündigen die Botschaft von Jesus Christus, die Botschaft des Evangeliums, die Botschaft der Freiheit, bis du wiederkommst. Und auch am Abendmahl denken wir wieder, Jesus kommt als König wieder. Aber wenn wir denken, Herr, wie lange noch? Er kommt. Und das macht uns gewiss. So wollen wir auch beten. Wir feiern als Gemeinde ja das offene Abendmahl. Jeder darf daran teilnehmen. Du darfst entscheiden, ob du daran teilnehmen willst. Und bevor wir jetzt das auch austeilen, wir verteilen zuerst das Brot. Halte ein Stück Brot in deiner Hand. Wir wollen es gemeinschaftlich einnehmen, weil damit machen wir deutlich, wir gehören zum Leib Jesu und wir gehören zusammen. Wir sind eine Gemeinde, wir sind eine Einheit. Und nachher werden wir das mit dem Kelchchen genauso machen. Behalte es in der Hand, dass wir es miteinander einnehmen. Und dann wollen wir auch noch eine kurze Zeit des Lobpreises haben und Gott einfach die Ehre geben. Stefan, betest du?
Wir dürfen zusammen aufstehen zum Gebet. Herr Jesus, mir preise dich für das Wort des Glaubens. Herr, du bist der Erlöser. Du hast dir nicht leicht gemacht, am Kreuz gestorben, gelitten, dich selber hingegeben als Opferlamm für unsere Schuld, damit wir gerettet werden. Herr, und so gehören wir jetzt zu dir, versetzt ins Reich des Lichts. Vater, mir danke dir für dieses große Vorrecht und wir feiern es mit großer Freude, deinen Sieg am Kreuz. Wir feiern mit großer Freude deine Kraft des Evangeliums, das Menschen verändert, das unser Leben verändert. Herr, wir feiern mit großer Freude, dass du ein Gott bist, der Gebet erhört, dass du ein lebendiger Gott bist. Und wir feiern mit großer Freude, Herr, dass du im Chaos was Neues schaffst, dass du hineinsprichst und Leben veränderst und gut machst, geordnet machst, dass was wachsen kann, dass Licht entsteht durch unser Leben in die Dunkelheit der Welt. Herr, wir preisen dich für deinen Sieg. Amen.
Du warst mir klar, als Mensch versucht unter
jetzt wollen wir auch dieses Stück Brot essen, das ja sinnbildlich der Leib Jesu ist und ihm danke, dass er für uns ans Kreuz ging. Gelitten, gemartert, die Dornenkrone, die Nägelmale. Ich möchte auch noch für die Kelch beten. Vater, ich danke dir, dass du wüsse, ohne Blutvergieße keine Vergebung von Schuld. Danke, dass du das Opferlamm bist, das ein für alle Mal für uns gestorben ist. Herr, es braucht keine weiteren Opfer. Wir danken dir, dass dein Blut geflossen ist zur Vergebung, zum Heil für uns. Danke, dass wir wissen dürfen, dass wir in deine Wunde geheilt sind. Und so danke ich dir, dass du uns jetzt begegnest. Durch das Abendmahl, dass du dich offenbarst. Und ich möchte dich auch bitten, dass du die Kranken in unserer Mitte anrührst. Heile du sie, die wo zu Hause sind. Herr, die heute Morgen nicht da sein können, die unter uns sind. Herr, die schon so lange auf eine Gebetserhörung warten. Segne du sie, stärke du sie. Und wir bitten dich, dass deine Heilung hineinkommt in ihr Leben. Dass alles wieder in deine göttliche Ordnung kommt. Amen. Okay, wir gehen mit den Kelchen durch und machen es wie mit dem Brot. Nimm einfach ein Kelchen raus und es wieder zusammen einnehmen. eine Aussage. Mutig komme ich vor den Thron, freigesprochen durch den Sohn. Amen. Jetzt lassen wir auch diesen Kelch trinken und denken, dass Jesus sein Blut vergossen hat. Ich bitte jetzt die Carmelina, dass sie den Schluss macht, und wir sammeln auch wieder die Kelche ein.